Ich empfehle jedem Veganer da draußen auch mal Ausnahmen zu machen, die für die individuelle Gesundheit sinnvoll sind und an der Stelle auf ein tierisches Produkt zu setzen. Get into the zone. Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles, was du wissen musst, um deine persönliche Gesundheit bestmöglich verstehen und kontrollieren zu können. Wir haben 5 Kernbereiche identifiziert, die deine Gesundheit definieren und die du als einzigartiges Individuum kontrollieren kannst. Ernährung, Bewegung, Regeneration, Pflege, Geisteshaltung. Das übergreifende Ziel ist klar: ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir, Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zu Bestleistung. Welcome to the Zone. Let's get into the Zone und ich bin ein weiteres Mal nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt der famose Rupert Fabik. Moin Rupi.
Moin Mishek.
Heute ist ja erster komplett wieder Lockdown-Corona-Day. Wie geht's dir?
Ich bin erstaunt immer wieder, wie schnell man sich als Mensch an etwas Neues gewöhnt. Man hat, glaube ich, grundsätzlich, oder die meisten haben Angst vor Veränderung. Hm. Und sobald die Veränderung da ist, 2 Wochen später kräht kein Hahn mehr nach, was vorher war. Mhm. Also ich bin's ja mittlerweile gewohnt, du wahrscheinlich auch. Von daher, was soll man anderes machen? Und ja, man nistet sich recht schnell wieder in seiner Nische ein und macht das Beste
daraus. Ja, wenn wir wirklich realisieren, dass wir Menschen die perfekten Adaptionsmaschinen sind, gibt es nichts, was uns wirklich aus der Bahn werfen kann. Eine Frage dazu, würdest du sagen, dass dein Gesundheitszustand, dein Fitnesslevel, du kannst es auch gerne einmal aufsplitten, diese 2 Themen, die nicht immer perfekt sich überschneiden müssen, sich in der Corona-Zeit verbessert oder verschlechtert hat?
Also mein Gesundheitszustand ist gleich geblieben bis besser. Ich bin generell seit Jahren sehr gesund oder mein ganzes Leben lang glücklicherweise schon.
Du folgst ja auch der kompletten Blues-und-Philosophie
schon seit einiger Zeit, ne? Selbst vorher war ich schon gesund.
Das stimmt.
Da habe ich, glaube ich, ganz gute Gene und Glück und passe auch immer auf mich auf. Achte darauf, dass ich gesund bleibe. Mein Fitnesszustand hat sich im Frühling verbessert, dahingehend, dass ich, glaube ich, etwas kräftiger geworden bin. Mhm. Ich spiele ja normalerweise recht häufig Basketball. Das ging dann nicht, im Team zu trainieren. Die Basketball-Einheiten habe ich häufig gegen Krafttraining eingetauscht.
Man muss ja an der Stelle sagen, sorry, dass ich unterbreche. Wir sitzen ja beide hier im mega coolen Hamburger Ding, im Crossworking oder Coworking, hier auf dem Kiez in Hamburg. Und wir haben den sehr, sehr großen Luxus, bitte verzeiht es uns da draußen, dass wir noch ein funktionierendes Gym haben, was wir nutzen dürfen.
Ja, das ist genial.
Das ist schon...
Mein Fitnesszustand jetzt im Herbst ist eigentlich relativ konstant geblieben. Ich habe es jetzt die letzten 1-2 Wochen gemerkt, dass ich vielleicht ein bisschen müder bin als sonst.
Mhm. Was wahrscheinlich auch einfach mit der Dunkelheit und der Jahreszeit zusammenhängt.
Einfach ein bisschen weniger Kraft habe oder das Gefühl habe, dass ich vielleicht mal ein ganzes Wochenende Pause brauche ohne irgendwas und dann läuft das auch schon wieder.
Also ich kann nur rein optisch dir bestätigen, du siehst mal wieder super sexy aus. da sehe ich keine negativen Unterschiede. Da hast du dich auf jeden Fall nicht gehen lassen. Nee. So, genug gelabert. Bevor wir aber zu den heutigen 10 Fragen, wobei ich glaube, wir haben wieder eine Bonusfrage, ne? Zu den 11 Fragen kommen, muss ich noch einmal unseren heutigen Sponsor vorstellen. Das ist nämlich Omega 3 Zone. Und wer der Blue Zone schon länger folgt, weiß, dass wir in der Supplement-Welt 5 Supplements predigen, von denen jeder profitieren wird. Magnesium, Verdauungsenzyme, Vitamin D, Omega-3 und Kollagen. Und vor allem Nummer 4, Omega-3, ist für mich einfach essentiell, aufgrund der Tatsache, dass es so schwerfällt, über die natürliche Ernährung qualitativ hochwertigen Fisch in entsprechenden Mengen aufzunehmen, sodass die Omega-3-Dosierung und da ganz wichtig, der förderlichen Fettsäuren EPA und DHA hoch genug ausfällt, sehr, sehr schwierig ist. Dementsprechend setzen wir auf eine Supplementierung. Passend dazu haben wir auch gerade ein ziemlich spannendes Gewinnspiel laufen. Falls das nicht schon irgendwo hängen geblieben ist, checkt unseren Instagram-Kanal. Da gibt es nämlich, abgesehen von einer 3-monatigen Omega-3-Versorgung zu gewinnen, damit zusammenhängend ein monatliches Coaching von mir, um letztendlich die Dosierung, die Supplementierung grundsätzlich, den gesamten Gesundheitszustand bestmöglich auf die Beine zu stellen. Von daher, check it out. Okay, so viel zur Omega-3-Zone. Mehr Infos unter omega3zone.de. Und Rupi, jetzt darfst du mich mit Fragen bombardieren.
Dann pack mal's.
Let's go.
Noch nicht der Weihnachtspodcast heute. Du hast kommende Woche nochmal einen Gast, hast du
ja mir verraten? Ja, es gibt noch ein... Na, lassen wir es nochmal ein bisschen spannend. So viel sei gesagt, es ist ein weiterer Ökotrophologe. Also dementsprechend wird das Gespräch, glaube ich, sehr foodlastig sein.
Ja, trotz noch nicht Weihnachtspodcast haben wir ein bisschen weihnachtlich angehaucht, gerade so, was das Essen, die Weihnachtsmahlzeiten angeht, was natürlich immer besonders schön ist.
Ein Glück haben alle Weihnachtsmärkte zu, ne?
Oh,
also
ja.
Ein Glück für die Linie und die Figur.
Wie oft gehst du auf den Weihnachtsmarkt sonst?
Also wir haben tatsächlich, und das schreiben wir sogar im Buch, bei ganz am Ende in unseren Top 5 Listen, bei den Top 5 Food-Sünden, haben wir auch unseren alljährlichen Schlemmer-Walk über den Weihnachtsmarkt, wo wir all die Leckereien, die es zum Glück dann nur einmal im Jahr gibt, uns reinziehen. Das Ding ist, es ist tatsächlich eigentlich nur einmal im Jahr, wo wir dann mit der ganzen Familie auf dem Weihnachtsmarkt sind. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir so furchtbar Angst haben, unsere Linie zu verlieren, sondern einfach, weil die Dinger, egal wann man hingeht, so überfüllt sind. Zumindest in Hamburg. Also die letzten Jahre, es war irgendwie... Also jetzt auch überhaupt nicht Corona-bedingt, aber einfach kein Spaß, sich dadurch die Massen durchzuzwängen. So, und deswegen belassen wir es bei einem Mal, aber dann richtig.
Das ist bei mir tatsächlich ähnlich, dass ich einmal pro Jahr auf den Weihnachtsmarkt gehe, mich dann durchprobiere durch das, was ich vielleicht noch nicht kenne oder ein, zwei Dinge, die ich wirklich gerne esse, wieder nehme und dann habe ich das Ding abgehakt und freue mich aufs nächste Jahr.
Ja.
Das war's. Aber steigen wir ein, nicht mit dem Weihnachtsmarkt, sondern noch mit der herkömmlichen Ernährung, mit der ersten Frage. Mischek, gibt es eine optimale Mahlzeitenfrequenz?
Nein. Nächste Frage.
Okay, geht schnell heute.
Nein, die gibt es tatsächlich nicht. Wir sind am Ende des Tages ja knapp 8 Milliarden wundervolle Schneeflocken und dementsprechend ist die optimale Mahlzeitenfrequenz diejenige, die ich am besten in meinem Lebensstil integrieren kann. Grundsätzlich sei aber gesagt, dass wir keine notorischen Dauersnacker sind. Und leider sind wir ja heutzutage in einer Gesellschaft oder finden uns in einer Gesellschaft wieder, wo wir 24/7 Nahrungszufuhr genießen können und das auch in vielen Fällen tun, was sicherlich nicht unserem Gencode entspricht. Wenn wir uns anschauen, wie wir ja tausende von Jahren gelebt haben, da gab es nur was zu essen, wenn was gejagt, gesammelt, gefunden, zubereitet wurde. Und nicht gehetzt zwischen zwei Terminen irgendwie beim Bäcker hier und da in die Naschschublade gegriffen und hier ein Stück Kuchen, weil wieder jemand im Büro Geburtstag hatte. Dafür sind wir nicht geschaffen. Deswegen grundsätzlich bin ich eher ein Verfechter von weniger 2 bis 3 Mahlzeiten pro Tag, die wirklich sättigen, für die ich mir Zeit nehme, die ich im besten Fall mit einem Verdauungsspaziergang abschließe. Und dann gute 4 bis 5 Stunden Pause bis zur nächsten Mahlzeit, damit der Körper einfach Regenerationszeit hat, die Mahlzeit verdauen kann, nicht ständig Enzyme, Hormone produzieren muss und dementsprechend auch mal zwischen den Mahlzeiten regenerieren kann und nicht ständig Energie dafür aufwerten muss, wieder den nächsten Snack zu verdauen. So, und abgesehen eben von der Individualität, ein sehr, sehr entscheidender Faktor ist auch letztendlich die Zielsetzung. Denn wie gerade ein hervorragender, wie nennen wir ihn denn, Experte bestimmt, Alan Aragon, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, wir werden in den Shownotes einmal auf den, zumindest auf den Instagram-Post verweisen, gezeigt hat, ist es sehr, sehr davon abhängig, ob meine Zielsetzung Fettverlust oder Muskelaufbau ist. So die zwei Zielsetzungen, die wir letztendlich verfolgen, wenn es so um die Komposition des Körpers geht. Und da zeigt sich, dass die Mahlzeitenfrequenz hinsichtlich einer Fettloss-Zielsetzung mehr oder weniger egal ist, wenn es um Muskelaufbau geht, um die Proteinsynthese so häufig wie möglich tagsüber anzukurbeln, sollten es 3 bis 4 eiweißreiche Mahlzeiten sein. Also nochmal, die optimale, die grundsätzlich, die für uns alle gilt, gibt es nicht, aber grundsätzlich empfehle ich eher weniger, dafür sättigend, mit entsprechenden Pausen zwischen den Mahlzeiten.
Du hast eben schon vom Kuchen gesprochen, wenn da wieder ein Kollege im Büro Geburtstag hatte. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit gibt es jede Menge Kuchen und jede Menge Leckereien. Dann stellt hier mal jemand
Spekulatius. Wir haben auch überall hier diese, wollte ich gerade sagen, Spekulatius-Kekse sehe ich überall auf einmal.
Das ist auch wie so eine Quelle, die nie versiegt. Permanent ist diese Schüssel wieder gefüllt.
Das stimmt.
Ja, aber daran schließt auch die nächste Frage an. Wie widerstehe ich am besten den ganzen Weihnachtsleckereien? Sollte ich ihn überhaupt widerstehen?
Finger abhacken. genau, die Frage ist ja, muss ich denn ständig widerstehen? Ich glaube nicht, dass es ständig sein muss. Und seien wir mal ehrlich, das Zeug schmeckt ja auch. Also nicht jedem und nicht alles. Und grundsätzlich ist das schon leckeres Zeug, was die Lebensmittelindustrie da herstellt. Aber in der Masse dann eben doch gefährlich für Linie, für die Körperform und für die Gesundheit. Ich würde auch da grundsätzlich sehr rudimentär anfangen und tatsächlich beim Schlafmuster starten. Denn letztendlich haben wir sehr, sehr große, auf hormoneller Ebene betrachtet, sehr große Verbindung zwischen einem suboptimalen Schlaf und Gelüsten. Weil letztendlich einmal unsere Cortisolspiegel, Stresshormonspiegel erhöht sind, die wir versuchen wieder runterzufahren. Wie machen wir das? Indem wir Insulin hochpushen und dafür brauchen wir Kohlenhydrate. Und da sind Kekse und Co. gar nicht so verkehrt. Das heißt, unser Körper holt sich auf natürliche Art und Weise irgendwo diese Belohnung wieder. Und die kriegt er sehr häufig durch Essen. Dementsprechend sind wir auf hormoneller Ebene sehr häufig, unterliegen wir einer Disbalance, welche auf schlechte Schlafmuster zurückzuführen ist. Ein weiterer hormoneller Faktor ist die Leptin-Ghrelin-Balance, also unsere Hungersättigungshormone, welche auch komplett durcheinander gewirbelt sind. Dementsprechend würde ich primär erstmal darauf achten, wie meine Schlafhygiene ist. Und wenn diese stimmt, werde ich zumindest diesen Gelüsten weniger ausgesetzt sein und mich besser kontrollieren können. Dann geht es eben weiter, und das knüpft so ein bisschen an die erste Frage an, wie gut kann ich tatsächlich eine klare Mahlzeitenfrequenz aufrechterhalten und wie gut versorge ich meinen Körper mit essentiellen Nährstoffen, allen voran Eiweiß, welches sehr sättigend ist, also das sättigendste, der sättigendste Makronährstoff, und dementsprechend ich auch dadurch gewisse Gelüste zurückhalten kann. Von daher sind es ganz, ganz elementare Sachen, die letztendlich eine Rolle spielen. Und darüber hinaus, naja, irgendwo ist es dann eben auch das Mindset, die Geisteshaltung und die Frage, wie wichtig ist mir meine Gesundheit? Wie konsequent verfolge ich gerade meine Zielsetzung, die ich vielleicht definiert habe? Und wenn das Ziel groß genug ist und eben diese kurzfristige Belohnung nicht ständig größer ausfällt als die Belohnung, die ich am Ende des Tages habe, wenn ich das große Ziel verfolge und erreiche, dann sind die Karten ganz gut gemischt. Ansonsten wird es halt schwierig, weil die Gelüste warten an jeder Ecke. Ne?
Gibt es eigentlich Untersuchungen, wie viele Menschen im Schnitt im Dezember zunehmen oder ist das überhaupt so?
Oh, ich glaube schon, dass es da empirische Studien gibt, also reine Beobachtungsstudien. So auf Anhieb kann ich jetzt aber keine aktuelle zitieren, wie die Zahlen da sind.
Wir kommen von einem schönen Thema Weihnachtsgelüste zur wahrscheinlichsten unerfreulichsten Frage für dich
in
der heutigen Folge. Wieso dauert der Versand des Buches so lange?
Oh, verdammt, ja. es ist nicht meine Schuld, so, damit das erstmal geklärt ist.
Ich sehe dich hier auch fleißig jeden Tag die Bücherkisten hin und her schleppen.
Ja, das ist alles self-made Handarbeit natürlich. Mit Domi schreiben wir die Bücher und verschicken sie persönlich. Das tut mir tatsächlich sehr, sehr leid. Ich hatte auch schon das eine oder andere Telefonat mit der DHL. Und mir wurde zumindest gesagt, dass es A, die Nachwehen der Black Friday-Nummer sind und bereits die Vorwehen der Weihnachtszeit. Und es ist nur meine Vermutung, so sehr wir ständig irgendwelche witzigen Bilder sehen, wie die Schlangen vor den Supermärkten immer länger werden, sind doch die meisten Menschen aufgrund der momentanen Corona-Situation auf Online-Shopping übergegangen. Dementsprechend sind die ganzen Paketzustellerdienste total überfordert. Und da spreche ich tatsächlich aus eigener Erfahrung, denn kleine Randnotiz. Ich habe während meiner Studienzeit als DHL-Paketbote gearbeitet und weiß, wie es zur Weihnachtszeit tatsächlich wild zugeht. Von daher tut es mir wirklich leid für jeden da draußen, der ein bisschen länger warten muss. Gedulde dich, es lohnt sich. Das Buch kommt, der Kompass kommt.
Kann ich bestätigen. Was sich auch lohnt, ist Kollagen. Und oh ja. Kommen wir zur Frage 4.
Da landen wir ja wieder bei unseren Top 5
Supplements. Genau. Wie viel Kollagen sollte ich täglich aufnehmen?
Oh, das ist eine coole Frage. Das ist eine spannende Frage, weil es gibt keine klare Studienlage, beziehungsweise auch von der DGE zum Beispiel keine vorgegebene Empfehlung, wie wir es zum Beispiel bei Vitamin D haben, Vitamin C, also bei den Mikronährstoffen eher. Grundsätzlich aber zeigt sich ein gesundheitlicher Vorteil bei der Aufnahme von 10% der Gesamtproteinmenge am Tag. Das heißt, wenn ich mit 100 Kilogramm, also um einfach die Rechnung einfach zu gestalten, wir empfehlen ja so im Schnitt, sage ich mal, 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, mit 100 Kilogramm bin ich bei 200 Gramm Eiweiß am Tag. 10% davon wären dementsprechend 20 Gramm. Das sollte die Mindestmenge an Kollagen sein, die ich täglich aufnehme. Ich nehme tatsächlich zwischen 30 und 50 Gramm am Tag zu mir. Das liegt daran wieder, im Zuge der Individualität, der Einzigartigkeit, wie der Bedarf tatsächlich ist. Und momentan bin ich immer noch sehr gut im Training. Das heißt, die mechanische Last, die Belastung, physische Belastung des Körpers durch das Training fällt sehr, sehr hoch aus. Dementsprechend auch die Belastung für den passiven Bewegungsapparat. Und da setze ich einfach auf einen Zusatz an Regeneration durch erhöhte Kollagenmengen, was dazu führt, dass ich mich tatsächlich super fit und gut fühle. Und auch an der Stelle erlaube ich mir einen Hinweis zu einem unserer tollen Partner, nämlich Triple Perform. Auch da folgen die Infos in den Shownotes, wo wir super happy sind, einfach ein Top-Produkt gefunden zu haben und einen super Partner. Was gibt's noch zu sagen? Ich hätte noch einen Punkt im Kopf. Ach so, ja. Auch unter der Berücksichtigung, dass wir ab dem 25. Lebensjahr ungefähr immer mehr Kollagenstrukturen abbauen, beziehungsweise mit der Kollagenaufnahme nicht hinterherkommen, empfiehlt sich eine Kollagensupplementierung vor allem auch eben für ältere Semester. Das heißt, meinen Eltern, die werden von mir gerade mit Kollagen quasi intravenös schon fast versorgt. Aber da sollte ein besonderes Augenmerk erfolgen.
Die nächste Frage würde ich am liebsten, um den Fragensteller, den Blue Zone Follower zu ärgern, auf Slowakisch stellen. Leider kann ich kein Slowakisch. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wieso ist Domi jetzt noch auf Slowakisch unterwegs?
Reine Marketing-Strategie. Tatsächlich, ja, scheint es dem einen oder anderen nicht entgangen zu sein, dass Domi vor allem auf ihrem eigenen Kanal, also ich denke, darum geht es, vor allem Instagram, wo wir am aktivsten sind, jetzt sehr, sehr stark auf Slowakisch, also auf ihre Muttersprache, umgeswitcht hat. Das liegt tatsächlich daran, dass die größte Interaktion, die größte Followerschaft von ihr halt in der Slowakei sitzt, beziehungsweise slowakische Mädels und Frauen sind, welche sie dadurch viel direkter ansprechen kann und da in einer Konstellation letztendlich ist, die es ihr ermöglicht, viel mehr Leute noch zu erreichen und was Gutes zu bewirken. Und weil wir tatsächlich in dem Zuge auch diesen sehr spannenden Mikromarkt, also wenn wir, ich meine, die Slowakei hat knapp über 7 Millionen Einwohner, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. I'm sorry, Han. Im Gegensatz zu Deutschland, wo wir mittlerweile
83.
Ja, genau, irgendwie Mitte 80. Ich wollte schon 90 sagen. Wo wir eben schauen, wie wir auch diesen Mikromarkt mit der Blue Zone-Philosophie infizieren können und dementsprechend schon auch über deutsche Grenzen unsere Gesundheitsphilosophie verbreiten können und letztendlich unsere Mission verfolgen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, um ein gesundes und glückliches Leben führen zu können. Von daher, ja, Domis Kanal wird auch zukünftig hauptsächlich slowakisch sein. Wer Lust hat, Slowakisch zu lernen, herzlich willkommen. Ansonsten Deutsch und ein bisschen Englisch wird auf jeden Fall der Blue Zone Kanal bleiben.
Was schwieriger, Slowakisch oder Polnisch?
Ich glaube, das gibt sich nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, in der Aussprache, weil wir noch viel mehr Je haben, was alles irgendwie für den Außenstehenden gleich klingt, ist es noch ein Ticken schwieriger in der Aussprache. Mhm. Die Slowaken sind ein bisschen straighter und klingt alles so ein bisschen niedlicher.
Dann geht's weiter in die Supplement-Welt. Bekommen wir regelmäßig recht viele Fragen zu. Und die nächste ist, was ist das optimale EPA zu DHA-Verhältnis?
Oh ja, dann guck mal, landen wir glatt schon wieder bei Omega-3. Also darum geht es hier letztendlich. Und für alle, die gerade einsteigen, Omega-3 ist ja letztendlich nur der übergreifende Name für eine Reihe an gewissen Fettsäuren. Darunter eben EPA, also Eicosapentaensäure, und DHA, Docosahexaensäure. Und alle gesundheitlichen Vorteile, die wir so mit Omega-3 in Verbindung bringen, wo wir auch zuletzt sehr, sehr viel über Instagram vor allem kommuniziert haben, stehen in Verbindung mit diesen zwei Fettsäuren. Wir haben ja noch zum Beispiel ALA, also Alpha-Linolensäure, eine pflanzliche Omega-3-Fettsäure, welche nicht die besagten gesundheitlichen Vorteile mit sich bringen. Von daher muss man da ganz klar unterscheiden. Es ist tatsächlich sehr schwierig, da eine klare Empfehlung auszusprechen. Wenn wir uns aber anschauen, wie diese zwei Fettsäuren sich im menschlichen Gewebe verteilen, werden wir feststellen, dass Eicosapentaensäure, also EPA, in einem höheren Maße ausfällt und tatsächlich sogar ein gewisser Teil EPA in DHA konvertiert werden kann, aber nicht andersherum. Dementsprechend empfehle ich persönlich ein Verhältnis von 1 zu 1 EPA zu DHA bis zu 3 zu 1 ungefähr. Der Gesamtheit, um das volle Spektrum der gesundheitlich vorteilhaften Omega-3-Fettsäuren aufzunehmen, würde ich immer beide empfehlen. Es gibt auch reine EPA-Produkte zum Beispiel. Das würde ich nicht empfehlen, weil natürlich auch DHA essentiell ist und in anderen Gewebestrukturen vorkommt. Und wenn wir uns auch das Verhältnis in tierischen Lebensmitteln, also vor allem fetten Fisch, anschauen, dann fällt es auch irgendwo in diesem 1 zu 1 bis hin zu 3 zu 1 Produkt. Die Frage ist auch letztendlich, wie viel Einfluss wir darauf am Ende des Tages tatsächlich haben, weil je nachdem, welches Supplement wir nutzen, haben wir dann vorgegeben. Also es macht wenig Sinn, jetzt ein reines EPA-Produkt zu erwerben und ein reines DHA-Produkt und dann selbst irgendwie versuchen, das optimale Verhältnis, was es einfach auch nicht gibt, herzustellen. Wenn ich jetzt nochmal ohne Gewähr an die Angabe an das Omega-3-Zone-Produkt denke, dann fällt es auch irgendwo, ich glaube, irgendwo zwischen 1,5 zu 1, 2 zu 1 EPA zu DHA aus. Genau, also von daher leider habe ich keine klare Antwort, aber glücklicherweise muss ich die auch gar nicht haben, weil solange die Mindestmenge an diesen zwei Fettsäuren zusammengerechnet bei mindestens 3 Gramm pro Tag ausfällt, haben wir auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Beitrag zu unserer Gesundheit getan.
In aller Kürze kann ich dazu empfehlen, eure Instagram-Story vom Sonntag. Vielleicht hat ein bisschen Highlights, dass es die Hörer nochmal nachschauen können. Hast du mich auch nochmal?
Tatsächlich sind sie, ja.
Ja.
Wir haben die letzten Omega-3-Stories einmal sowohl in den Highlights Ernährung, da eher lebensmittelbezogen, und dann einmal in den Highlights Supplements, alles, was eher dann im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel vonstatten geht, festgehalten. Von daher da auf jeden Fall mal nachschauen.
Bisschen anknüpfend an diese Frage, und eigentlich hast du es eben auch schon teilweise vorweggenommen, ist die nächste Frage. Sind vegane Omega-3-Quellen wirklich so schlecht?
Ja, also nein. Beziehungsweise, ich tue mich immer so schwer mit diesen Fragen, weil man wirklich
Gibt es den Veganern so richtig?
ja, das Ding ist, ich meine, wir alle sind irgendwo auch sensibel und das ist auch völlig in Ordnung, aber leider muss ich immer wieder feststellen, dass Veganer irgendwie sich sehr schnell gedisst fühlen, was überhaupt nicht meine Zielsetzung ist. Fakt ist, dass die klassischen veganen Omega-3-Quellen tolle Lebensmittel sind. Also Chiasamen, Leinsamen. Ja, das war es auch schon. Aber eben keine potenten Omega-3-Quellen, weil diese eben nicht EPA und DHA enthalten, sondern ALA, Alpha-Linolensäure. Und welche nur zu 5% im Schnitt vom Körper in EPA und DHA konvertiert werden kann. Dementsprechend müsste ich Unmengen davon zu mir nehmen, um eben die gesundheitlichen Vorteile beziehen zu können. Die einzige potente vegane Omega-3-Quelle ist ein Algenprodukt. Da darf man jetzt nicht irgendwie so an klassische irgendwie Wakame-Algen denken, sondern es ist eine ganz spezielle Alge. welche eben EPA und DHA enthält. Dort aber, muss man feststellen, in einem suboptimalen Verhältnis. Also DHA fällt höher aus als EPA. Und es ist vergleichbar sehr teuer, weil einfach die Herstellung des Produktes so teuer ist. Ich empfehle jedem Veganer da draußen auch mal Ausnahmen zu machen, die für die individuelle Gesundheit sinnvoll sind und an der Stelle auf ein tierisches Produkt zu setzen. Aber selbst, was auch völlig in Ordnung ist, aus ethischen Gründen man das absolut nicht möchte, selbst da hat Omega-3-Zone sogar ein veganes Algenöl am Start. Von daher kann ich darauf sehr gerne verweisen. Aber ja, abgesehen von diesem Algenöl macht es keinen Sinn, vegane Quellen als potente Omega-3-Quellen zu beziehen. Was nicht bedeutet, wie ich schon meinte, dass mal Chiasamen knabbern oder wir haben auch in unserem Blogcast, also wo wir unsere Blogartikel und Podcast-Folgen festhalten, ein hervorragendes Chia-Pudding-Rezept.
Wollte ich gerade sagen, solche Leckereien mit
Chia-Pudding. Ich liebe.
Total lecker.
Da verweisen wir auch mal in den Shownotes drauf. Aber es sind eben keine tollen Omega-3-Quellen.
Raus aus der Supplement-Zone hinein ins Workout. Und zwar ins Home Gym, zwangsläufig. Nicht jeder hat das Glück, hier im Hamburger Ding zu arbeiten. Und die Fitnessstudios sind leider bis auf Weiteres geschlossen. Daher bleiben wir im Home Gym. Und wenn ich nur ein Home Gym Equipment holen kann, was wähle ich?
Also wenn ich drüber nachdenke, was häufig fehlt, weil ich meine, die Basis wird ja irgendwo ein Bodyweight-Training sein. Ich kriege meine Beine geschrottet, ich kriege irgendwie Push-Elemente, also drückende Bewegung gut rein, alles, was ich aus einem Push-Up, also einem Liegestütz ableiten kann. Was immer so ein bisschen fehlt, sind Pull-Bewegung, also Zugbewegung, welche die hintere Kette, den Rücken stärken. Dementsprechend wäre meine erste Wahl entweder ein Schlingtrainer, also ein TRX-Band, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich meine, ich kann den sogar in der Tür aufhängen. Entweder ein TRX-Band oder eine Kettlebell. Mit der Kettlebell kriege ich auch gegen die Schwerkraft gerichtet Zugbewegung, also vorgebeugtes Rudern zum Beispiel hin. Und ich habe ein weiteres tolles Element, welches nicht nur eine Kraftsteigerung bewirken kann, sondern tatsächlich auch ein potentes Kardiomittel darstellt. Jeder, der mal ein Kettlebell Swing Tabata gemacht hat, weiß, wie scheiße anstrengend das werden kann. Von daher, je nachdem, wo die Zielsetzung liegt, wäre es tatsächlich eben der Schlingtrainer oder eine Kettlebell.
Kannst du bestimmte Kettlebells empfehlen oder ist das eigentlich?
Meinst du jetzt von der Marke her oder? Also Eleiko hat super Kettlebells, kann man sagen. Genau, das ist also auch meine Erfahrung. Es gibt auch auf jeden Fall schlechte Kettlebells. Mhm. Von daher würde ich tatsächlich Eleiko empfehlen. Für Frauen würde ich grundsätzlich eine 16 Kilo Kettlebell empfehlen. Für die sehr Fitten da draußen eine 20 Kilo Kettlebell. Da hat man so einfach den besten Rundum-Mix, was ich damit machen kann. Für Männer eine 24er oder 28er.
24 ist schon, glaube ich, gerade für Anfänger ist das sportlich.
Ja, ja. Also da kriege ich auf jeden Fall kein jetzt strict Overhead Press hin. Muss aber auch nicht sein, aber mit beiden Händen wahrscheinlich schon. Damit kriege ich gute Kettlebell Swings hin, damit kriege ich vorgebeugtes Rudern hin, damit kriege ich einen Goblet Squat hin. Ja, ich denke, dass.
Ich finde, Kettlebells sind Geräte, bei denen man auch relativ schnell eine Progression merkt.
Ja, ja, also von daher die zwei Sachen wären es.
Frage 9. Sollte ich besser morgens oder abends meditieren?
Ich weiß gar nicht, wieso ich mich so schwer tue, diese Frage zu beantworten. Das ist eigentlich easy. Du, es ist wieder unsere einzigartige individuelle Ausrichtung und von daher gibt es da keine richtige Antwort. Wenn ich an mein eigenes Verhalten denke, ich meditiere sowohl als auch, also morgens und abends. Also jetzt nicht jeden Tag morgens und abends, aber je nachdem, wie es sich in meinen Alltag am besten integriert, wann es mir am meisten hilft. Grundsätzlich bin ich eher der Morgens-Meditationstyp, weil es mich, ich bin ein Fan des Priming, des Visualisierens, des Vorbereitens auf den Tag. Dementsprechend setze ich so ein bisschen die Route für den Tag und das hilft mir sehr. Ich kenne aber auch mindestens genauso viele Fälle, wo Leute beschreiben, dass sie eher in einer Form der Selbstreflexion abends meditieren und eher ja reflektierend über den Tag nachdenken, was passiert ist, wie es sich wie er vonstatten gegangen ist, es ihnen beim Einschlafen hilft. Und auch dahingehend nutze ich meine Meditation häufig, wenn ich dann eben abends meditiere, häufig als eine Art Schlafmeditation. Von daher, wie mein toller Kollege Jade Teeter sagen würde, do what works for you.
Abends natürlich hervorragend, um runterzukommen. Und morgens, wie du sagst, kann es ein guter Start in den Tag sein. Für manche, die ein bisschen spät dran sind, ist es dann vielleicht eher stressig, weil sie dann nochmal 5 Minuten oder 10 Minuten extra aufwenden müssen. Aber was spricht auch dagegen, es mitten am Tag zu machen?
Genau, das ist der nächste Punkt. Also es sind ja nicht nur diese zwei Zeitfenster, die zur Verfügung stehen, sondern genauso auch tagsüber. Ich bin sehr großer Fan von so Mini-Meditation. Also das ist von Brendon Burchard, die Release Tension, Set Intention Methode, wo ich letztendlich in eine 2-minütige kurze Meditation gehe und mir für eine Minute durch Box Breathing eingeleitet nichts weiter sage als Release. Das heißt, ich lasse los, was gerade auch immer in meinem Kopf rumschwirrt, und dann setze ich eine Intention für das, was dann kommt. Das wende ich sehr häufig an, wenn ich einen Transfer habe, zum Beispiel von der Arbeit nach Hause gehe und weiß, Domi wartet auf mich zu Hause und jetzt ist auch unsere Zeit, nicht Blue Zone Zeit, nicht Arbeitszeit, nicht noch die E-Mail und der Podcast schneiden und keine Ahnung, die Bücher versenden, sondern jetzt sind es nur Domi und ich, und da hilft mir einfach diese 2-minütige Meditation, kurz bevor ich nach Hause komme, um mir einfach klar darüber zu sein, hey, hier jetzt, hier und jetzt im Present Moment bin ich da. Das, was bisher gelaufen ist, was mich irgendwie beschäftigt hat, kann ich jetzt beiseite legen und jetzt konzentriere ich mich auf den Moment. Von daher, auch tagsüber kann eine Meditation sehr, sehr befreiend sein.
Das finde ich sogar richtig romantisch, das Letzte, was du gesagt hast, Tommy. Ja. Wir sind schon bei Frage 10, aber keine Sorge, es kommt ja noch eine Bonusfrage.
Das heißt, also 2 haben wir noch, ja?
Genau. Macht eine Tageslichtlampe jetzt im Winter Sinn?
Ja, ich denke schon. Also grundsätzlich bin ich eher ein Fan eines Tageslichtweckers. Das heißt, ich wache mit dem Licht auf, nicht mit einem Ton.
Dazu hast du ja im letzten Q&A was gesagt. Also
ja, genau.
Diejenigen, die Interesse daran haben, einfach nochmal in die letzte Folge hören.
Absolut, weil es unseren zirkadianen Biorhythmus einfach besser setzt und quasi das Problem bei der Wurzel packt. Eine Tageslichtlampe, das einzige Manko oder das einzige Problem, das ich sehe, ist die Tatsache, wir bekämpfen eher die Symptome, als dass wir das Problem an der Wurzel packen. Allerdings, Tatsache ist, wir sind nun mal jetzt, vor allem in unseren Breitengraden, wenig Tageslicht ausgesetzt, was ein enorm wichtiger Faktor für unser Aktivitätslevel ist. Und jeder, auch ich natürlich, wird es bestätigen, dass man einfach müder, lethargischer, langsamer ist. Diese sommerliche Hyperaktivität, die fehlt, also mir zumindest. Und ein großer Faktor ist eben die Menge an Sonnenlicht, die wir abbekommen. Von daher kann es durchaus helfen, vor allem für alle Frühaufsteher, die ich sag mal 5 Uhr, 6 Uhr aufstehen. Und wann wird es jetzt hell? Gegen 8 ungefähr? Das heißt, man ist weiterhin gute 2-3 Stunden in der Dunkelheit. Da macht es absolut Sinn, um diese Morgenstunden schon dafür zu nutzen, einfach schneller aktiv zu werden, sich im Zuge einer Morgenroutine einer Tageslichtlampe auszusetzen, wo letztendlich das Auge Licht bekommt, was hilft, Melatonin abzubauen, also unser Schlafhormon, und dementsprechend höhere Aktivitätslevel zu erreichen.
Hell werden ist momentan ja ohnehin relativ. Es ist ja eigentlich eher permanent grau und wolkenbewachsen.
Komm, hör auf.
Ja, typisch Hamburg.
Ja, ich sag dir, wenn Hamburg noch ein mega Wetter hätte, dann wäre es definitiv, ich sag nicht die geilste Stadt, dafür habe ich noch zu wenige Städte gesehen.
Was ist denn die geilste Stadt für dich?
Also ich liebe Hamburg über alles, aber ich meine, ich würde zum Beispiel unglaublich gerne, was ja in allen Rankings immer ganz vorne mit dabei ist, Vancouver sehen. Also jeder, der auch da war, berichtet mir, wie unfassbar geil diese Stadt ist. Kann ich nicht beurteilen.
Kann ich bestätigen.
Ja, warst du schon da?
Ich war da ein paar Tage, war ich allerdings erst 15, das heißt,
okay.
Ich habe nicht auf die Dinge geachtet, auf die ich wahrscheinlich heute achten werde, aber es hat sich bei mir sehr positiv in Erinnerung eingebrannt. ist sehr asiatisch geprägt. Also wenn du jetzt irgendwie aus dem Flugzeug fallen würdest und würdest da aufprallen und auf wundersame Weise überleben, würdest du wahrscheinlich erstmal annehmen, du bist in Asien gelandet.
Aber das habe ich schon öfter gehört, dass es da sehr, sehr asiatisch ist.
Wir haben noch eine Bonusfrage.
Okay, gib's mir.
Eine ganz gute, die vorhin noch reinkam. Und zwar möchte ein Fan, ein Bluezone-User, Follower wissen, wie teuer denn eigentlich eine monatliche Supplementierung nach Bluezone-Empfehlung ist?
Ha, das ist eine geile Frage. Ich glaube, das fragen sich viele. Ich meine, bei all den Supplements, die wir raushauen, so häufig wie wir darüber sprechen, ist die finanzielle Seite nicht unwichtig, nicht uninteressant. Ich muss tatsächlich mal überlegen. Also nochmal, wir sind 8 Milliarden einzigartige Schneeflocken. Das heißt, die Supplementierung, die ich eingehe, wird nicht die sein, die du eingehst. Weder von der Fülle, den Supplementen als solche, als auch zum Beispiel die Menge, die Dosierung. Aber ich habe es schon erwähnt, wir sprechen von 5 Supplements und da bin ich fest von überzeugt, von denen jeder profitieren wird, auch von einer gewissen Grundmenge. Das heißt, wir sprechen von, nochmal, Magnesium, Verdauungsenzym, Omega-3, Vitamin D und Kollagen. Was die Mindestmengen angeht, die jeder ohne, also da sind wir meilenweit von entfernt, gesundheitliche Risiken eingehen kann, eine Dosierung hat, die auch tatsächlich was bewirken kann, sprechen wir von 3 Gramm Omega-3 pro Tag, um die 300 Milligramm Magnesium vom Schlafen gehen, 10 Gramm Kollagen pro Tag, 4000 internationale Einheiten Vitamin D pro Tag. Und das Einzige, wo eine klare Dosierung schwerfällt, sind Verdauungsenzyme. Aber ich behaupte mal, jeder sollte 2 anständige Mahlzeiten pro Tag haben, wenn nicht gerade ausgiebige Fastenperioden zum Beispiel vorliegen, was dementsprechend eine gewisse Dosierung von, also das Produkt, das ich empfehle, 2 Kapseln, 1 bis 2 Kapseln pro Mahlzeit entspricht. Von daher, lass uns mal zusammenrechnen. Noch sämtliche Rabatte, Aktionen außen vor gelassen. Omega-3, also Omega-3-Zone, eine Flasche, welche einen Monat hält, kostet, jetzt will ich nichts Falsches sagen, 45 oder 50 Euro. Lass uns mal, um es einfacher zu machen, mit 50 Euro rechnen. So, dann haben wir einmal unser Biotanicals Vitamin D und Magnesium, was jeweils bei 30 liegt. Allerdings haben wir...
Kommen wir doch mal auf die Rabatte.
Nee. Ich muss tatsächlich mal... Komm mal nebenbei. Ich lusche mal aufs Telefon. Denn ich will einmal mich versichern, wie viele Kapseln pro Dose enthalten sind. So, guck mal. Das Vitamin D kostet nämlich 30 Euro. Eine Dose. Ich habe aber 150 Stück drin. Das heißt, das Ganze reicht mir für bei einer pro Tag reicht mir das Ganze für ganze 5 Monate. Dementsprechend kann ich einmal den Preis durch 5 nehmen. Das heißt, ich lande bei 6 Euro. Genau, das heißt, wir sind bei 56 Euro. Dann schauen wir uns immer das Magnesium an. Das sind 3 Kapseln, empfehlen wir. Und das sind 120 Stück. Das heißt, auch das reicht mir einmal für
40 Tage.
Für 40 Tage. Sagen wir mal einen Monat.
Ja,
machen wir es einfach. Um es einfach zu machen, das heißt 30 Euro.
Dann sind wir bei 86.
Jawohl. Was fehlt uns noch? Wir haben Omega-3. Kollagen, Monatspack Triple Perform, kostet 45 Euro.
Mhm. 130.
130. Und was fehlt uns noch?
Verdauungsenzyme.
Die fallen tatsächlich am teuersten aus, wobei die halten auch lange. Eine 250 Kapselpackung, das ist das Masszymes von Bioptimizers. Wir waren lange, lange am Suchen. Und glaubt mir, das ist das einzige Verdauungsenzymprodukt, was wirklich das hält, was es verspricht, was alle Verdauungsenzyme da draußen versprechen. Nicht umsonst widmen wir im Buch ein gesamtes Kapitel dem Thema Verdauungsenzyme, weil es eins der potentesten Supplements ist, weil letztendlich nicht nur das, was ich oben reinschiebe, wichtig ist, sondern was mein Körper damit anstellt. Und dementsprechend waren wir lange, lange am Suchen und es gibt wenige Nahrungsergänzungsmittel, wo wirklich die Range, die Bandbreite an guten und schlechten Produkten so groß ausfällt. Von daher Das ist schon entscheidend. 250 Kapselpackungen kostet. Du hast
gesagt, 4 pro Tag, also 2 genau. Mahlzeiten, 2 nach der Mahlzeit.
70 Euro.
Mach mal, das hält dann 60 Tage.
Genau, zwei Monate, das heißt, ich teile
35. 165 insgesamt.
So, das heißt, wir landen bei 165 Euro im Monat und jetzt können wir mal, ich meine, spätestens auf unserer Seite rechnen wir mal mit im Schnitt 20% Rabatt, weil egal, ob es eben dann noch ein Eiweiß ist von Multipower, da kriegen unsere Follower 20%. Bei Biotechnicals kriegen sie 20%. Wer, kleiner Tipp für alle Podcast-Hörer, wer sich persönlich bei uns meldet, der kriegt sogar einen 30% Gutschein. Ja, also hoffentlich hast du bisher gelauscht, denn jetzt bist du im Vorteil. So, das heißt, da kommen noch mal ein paar Prozente dazu. Das heißt, wir können im Schnitt mit 20% noch mal rechnen. Das heißt, wir landen am Ende
135, sagen wir mal, 100, genau. Ja, 20%, ja. 135, 130.
Das ist sicherlich für den einen oder anderen Schweine viel Geld. Am Ende ist für mich immer die Frage, naja, wofür gebe ich im Monat Geld aus, was mir absolut gar nichts bringt. Und hier geht es verdammt nochmal um meine Gesundheit. Das ist das allerwichtigste, allerhöchste Gut, das ich besitze. Dementsprechend ist die Frage, wie viel ist dir deine Gesundheit wert? Und in dem Zusammenhang, ich meine, ich will 120 werden, du auch, ne?
Locker.
Siehst du, von daher denke ich, ist das ein wichtiger Weg, den man einschickt. Und am Ende ist es wie bei allem eine Frage der richtigen Prioritätensetzung und ob einem das Geld wert ist. Wenn ich das Ganze noch weiter runterbrechen müsste, weil, hey, ich will jetzt überhaupt nicht klugscheißerisch klingen, das ist scheiße viel Geld. So, Punkt aus. Und das wird, auch wenn die Gesundheit einen sehr hohen Stellenwert genießt, nicht jeder ausgeben wollen oder gar können, würde ich sagen, vor allem jetzt in den Wintermonaten, den größten Benefit, Omega-3 und Vitamin D. Für alle über 30-Jährigen, Kollagen als drittes Element hinzu. So.
Trifft auf uns ja zu.
So ist es, so ist es. Scheiße, ja, Mann. Ja, also genau, wenn man das Ganze noch weiter runterbrechen will, weil tatsächlich der finanzielle Aspekt eine übergeordnete Rolle spielt, dann wären es definitiv Vitamin D und Omega-3, absolute Must-Haves. Da ist noch ein bisschen Platz, dann nimm Kollagen dazu.
Alles klar. Michel, eigentlich sind wir durch, aber eine habe ich noch für dich. Wir sitzen hier im Podcast-Studio und es ist schweineheiß heute hier drin.
Ja,
ich weiß nicht warum, ich schwitze schon. Und da ist mir ein Gedanke gekommen. Ich habe letzte Woche in einem Gesprächsfetzen aufgegriffen, wo jemand von einem sogenannten Fitbelt oder Fitbelly gesprochen hat. Aha. Und es sei wohl ein Gürtel, den man sich um den Bauch schnallt.
Oh Gott.
Damit trainiert und dann schwitzt man an der Stelle besonders, die Durchblutung wird gefördert, man Aha. würde lokal an der Stelle abnehmen. Nun ist mir eigentlich bekannt, dass das nicht geht, dass man an bestimmten Stellen lokal abnimmt. Ich habe da mal gegoogelt und es gibt tatsächlich tausende dieser Fitbase.
Ja,
was hältst
ja.
du davon? Mit einem Wort nichts oder
ist mit irgendwas einem dran? Mit einem Wort nichts. Also man kann das Ganze gar nicht so pauschalisiert abschlagen, aber dieses ganze Spot-Reduced Fat Loss, so ganz Banane ist es auch nicht, aber wir würden uns hier verlieren, wenn ich das Ganze aufdrösel. Fakt ist allerdings, mit diesen Belts wirst du das nicht erreichen. Ich sehe auch immer mal wieder im Fitnessstudio, das finde ich am besten, Jungs und Mädels, die für die vielleicht einfach auch da das Geld nicht so locker sitzt, die sich dann Frischhaltefolie um den Bauch wickeln, um da besser ins Schwitzen zu kommen. Witzigerweise haben wir gerade heute, es ist ja Montag, heute ist Montag,
oder? Heute ist Montag.
Ja, genau. Heute, das heißt für alle Zuhörer hier Mittwoch, vorgestern dementsprechend, ist unser letztes YouTube-Video erschienen, wo wir 5 Fitnessmythen aufgreifen. Unter anderem eben, man muss schwitzen, um ein effizientes Training zu absolvieren. Was totaler Blödsinn ist, weil Schwitzen letztendlich nur ein Nebenprodukt des Körpers ist, um die Körpertemperatur auszugleichen. Und natürlich kostet das entsprechend Energie. Aber zum Beispiel das Erwärmen des Körpers, also weil du in einer kalten Umgebung trainierst, kostet viel, viel mehr Energie als Schwitzen. Das heißt, wenn ich jetzt draußen in der Kälte trainiere und nicht schwitze, habe ich dann ein schlechtes Training hinter mir? Keineswegs. So, dementsprechend ist auch das Spot-Reduced Sweating, also Schwitzen dann an entsprechenden Körperstellen, nicht der heilige Gral, der zur Fettverbrennung führt. Schon gar nicht an gewissen Stellen. Tut mir leid, Rupi, du kannst den Gürtel wieder abnehmen.
Ja, scheiße, mein Hemd doch aufknüpfen, deswegen spannt das heute so. Ich erinnere mich, ganz früh, als ich so 10, 11, 12 war, liefen immer so Dauerwerbesendungen auf irgendwelchen Privatkanälen. Gab es immer so einen Gürtel, der immer so pulsiert hat.
Ja, die gibt es immer noch. Und da gibt es immer noch genügend Leute, die kaufen. Ach Leute, investiert lieber 25 Euro in den Gesundheitskompass.
Absolut.
Da findet ihr alle Antworten und das ist kein Gürtel, sondern es sind 600 Seiten Wissen. Ja, so viel an der Stelle nochmal in Eigenwerbung. Rupi, wir sind durch, oder?
Wir sind durch, aber ich will noch wissen, was du an Weihnachten machst.
Was ich an Weihnachten mache? Eigentlich ganz traditionell, wie immer, bei uns zu Hause mit Dommis Mutter, mit meinen Eltern. Tatsächlich ist gerade stets auf der Kippe, ob meine Oma vorbeikommt, ja, aus Corona-Gründen und weil sie Angst hat und was sehr, sehr schade wäre. Aber das ist noch nicht durch. Ansonsten ganz entspannt im Kreise der Liebsten mit ganz viel Essen natürlich.
Ja. Was gibt es so traditionelle Weihnachtsmahl?
Also bei uns gibt es ja traditionell kein Fleisch.
Fisch, ne?
Genau, Fisch, rote Betesuppe, Barsch mit Uschka, also quasi wie kleine Pierogis, also Teigtaschen. Dann gibt es nochmal Pierogis extra. Auch ohne Fleisch, sondern mit Kraut und Pilzen oder mit so einem Kartoffelquark. Und dann gibt es von Dommis Seite, beziehungsweise von ihrer Mom, also von der slowakischen Seite, die sind tatsächlich sehr suppenfanatisch. Das heißt, es gibt irgendwie drei Suppen. Eine Pilzsuppe, so wie unser Bigos, also so eine Krautsuppe. Also unser Bigos ist ja eher so ein Krauteintopf, bei denen ist das quasi dasselbe, nur deutlich flüssiger, also in Suppenform. Und eine sehr mehlige, dicke Erbsensuppe. Mhm. Und normalerweise haben die auch tatsächlich einen Schweinebraten, aber den lassen wir dann weg. Genau, und dazu gibt es wie zu allem unseren traditionellen so einen Kartoffel-Gemüsesalat, den es immer an Ostern und an Weihnachten gibt. Genau, und dazu haufenweise Wein und irgendwann werden die Hosen aufgemacht und irgendwann gegen Jogginghosen umgetauscht.
Das ist schon eine andere Assoziation.
Ja, ich habe schon deine Augen gesehen, deswegen habe ich schnell noch die Jogginghose ins Spiel gebracht. Von daher ganz entspannt, ganz entspannt. Natürlich schließen wir das Ganze mit einem Postprandial, also Verdauungsspaziergang ab.
Auch an Weihnachten.
Vor allem an Weihnachten bei den Mengen. Ja, aber dieses Jahr, du... Ist alles einfach ein bisschen gediegener, ein bisschen ruhiger, im kleineren Kreise, mit vielen Fragezeichen tatsächlich versehen, wobei uns das weder stresst noch nervt. Wie du gesagt hast, wir sind perfekte Adaptionsmaschinen und man macht das Beste draus.
Das denke ich auch.
Wie sieht es bei dir aus?
Bei mir gibt es auch Weihnachten traditionell oder Heiligabend traditionell immer Fisch. Weiß gar nicht, wo das bei uns mal herkommt, aber es gibt immer Forelle, die mein Vater dann immer an Heiligabend brät.
Ihr habt ja dieses Jahr Zuwachs am Weihnachtsfisch.
Wir haben diesmal Zuwachs, aber da gibt es noch keinen Fisch für, da gibt es nur Milch. Die kriegt noch nicht viel, die Kleine. Mal schauen, wie es Weihnachten wird mit ihr. Erste
ja,
Mal.
Ja, wobei so viel wird sie wahrscheinlich noch nicht mitbekommen.
Nee, vielleicht schläft sie dann auch schon. Mal schauen. Ja. Oder sie crasht das Ganze. Dann am oder ersten so. Weihnachtstag habe ich ja Geburtstag.
Ach, echt jetzt? Ja. 25.
25.
Gut zu wissen, muss ich mir gleich notieren.
Ja, da gibt es auch traditionell mittags immer einen Sauerbraten mit Kartoffelklößen und Rotkohl.
Ach geil, das ist so meins.
Ja, ist wirklich sehr, sehr gut. Ein echt guter Sauerbraten, der auch mehrere Tage eingelegt wurde. Da kann ich auch tagelang von essen. Und dann am Abend lasse ich mir dann irgendein Geburtstagsmahl zubereiten.
Das klingt gut, das klingt herrlich. Ja. Doch, mach das. Ich crashe dann quasi deine Tochter crasht den Heiligabend und ich crashe den ersten Weihnachtstag.
Du bist herzlich eingeladen.
Ach ja, herrlich. Leute, was macht ihr an Weihnachten? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Bombardiert uns mit weiteren Fragen für den nächsten Q&A. Rupi und ich stehen schon in den Startlöchern. Nächste Woche aber, wie schon angekündigt, kommt erstmal ein Ökotrophologe ins Haus. Und dann quatschen wir weiter über Essen. Ne? Wie soll es denn anders sein? Wir schließen diesen Podcast mit Essen ab, starten den nächsten weiter mit Essen. In diesem Sinne eine hervorragende, wundervolle Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch.
Bis zum nächsten Mal. Auch frohe Weihnachten schon mal von mir.
Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen. Über die Gesundheit des Individuums hinaus können wir nur so als Nation eine gesündere und glücklichere Identität annehmen. Wenn du es kaum bis zur nächsten Folge abwarten kannst, dann abonniere diesen Kanal, um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.